Jesus, wir danken dir, dass wir dessen ganz gewiss sind, dass wir das wissen, dass das Wahrheit ist. Du sitzt auf dem Thron zur Rechten des Vaters und du herrschst. Und wir danken dir, dass du von dort aus den Heiligen Geist gegeben und ausgegossen hast, Herr, der uns leitet in alle Wahrheit. Herr, wir bitten dich jetzt für diese Zeit, dass du uns diese Salbung deines Heiligen Geistes gibst zum Reden, zum Hören, zum Empfangen von dir, zum Aufnehmen und dann anschließend zum Umsetzen. Herr, wir sind abhängig von dir und wir sind das gerne. Und wir danken dir, dass du gerne gibst. Und wir bitten dich, tu das. Gib uns deinen Geist, dass du uns verändern und zurüsten kannst, dass wir deine Werke tun. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte sprechen. Ich habe zwei Titel, deswegen schreiben wir sie untereinander. Erhebt das Banner. Das ist der Titel dieses Seminars. Und warum für Nationen beten. Das hängt miteinander zusammen. Erhebt das Banner. Warum für Nationen beten. Ich lese erstmal eine Reihe von Bibelstellen. Und vielleicht versucht er die diesmal nicht aufzuschlagen, sondern ihr werdet gerade mitkommen, die mitzuschreiben. Dann könnt ihr zu Hause die nochmal lesen, wenn ihr wollt. Jeremia 31, Vers 10 und 11. Höret das Wort des Herrn, ihr Nationen, und verkündigt es auf den fernen Inseln und sprecht. Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob erlöst und ihn aus der Hand dessen befreit, der ihm zu mächtig war. Jesaja 62, 6 und 7. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stille schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem herstellt und bis er es zu einem Ruhm auf Erden setzt. Sacharja 8, Vers 23. So spricht der Herr der Heerscharen. In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Nationen einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Hesekiel 36, Vers 22 und 23. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, so spricht der Herr, Herr. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen unter den Nationen, entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. 1. Timotheus 2, 1a, gute Nachricht. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören aufs Gesetz, auf die Tora, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Gute Nachricht übersetzt das. Wer Gottes Gesetz nicht mehr hören will, dessen Gebet will Gott nicht mehr hören. Ich werde im Laufe jetzt der nächsten Stunde auf diese Verse eingehen. Aber zuerst möchte ich euch einen kurzen Einblick darin geben, wie der Herr uns hier und heute mit unseren Geschwistern aus Israel zusammengebracht hat. Also uns, manchmal wir und manchmal Dorothea und mich. Ich rede jetzt erstmal von uns beiden. Ich bin sehr dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass der Herr so viel Geduld mit uns hat. Ja. Hat er Geduld mit dir?
Ja.
Ja. Erst als ich 34 Jahre alt war, hatte er mein Herz so weit, dass ich bereit war, auf ihn zu hören. Durch die Gnade Gottes war meine Frau ein halbes Jahr vor mir zu ihm gekommen und sie hat dann zusammen mit anderen Geschwistern für mich gebetet. Sie hat ein halbes Jahr ausgehalten, mich weiter in Geduld ertragen. Sie muss das heute auch noch. Aber so kamen wir dann als Ehepaar gemeinsam auf den richtigen Weg. Und das brachte wirklich grundlegende Änderungen in unser Leben. Wir waren, ich kann noch nicht mal sagen geprägt, aber wir kamen von einem evangelisch-kirchlichen Hintergrund. Und das hat für uns jetzt bedeutet, wir hatten keine Ahnung, dass wenn man mit Jesus lebt, dass irgendwas mit Juden oder mit Israel zu tun hat. Und das änderte sich, als wir Christian Stephan, dem Leiter des deutschen Zweiges der internationalen christlichen Botschaft, begegneten. Wer kennt den noch, Christian Stephan? Aha, es sind noch einige. Dann können wir euer Alter schätzen. Ja. Und Christian hat uns 1982 zum ersten Mal zu einer Reise eingeladen, mitgenommen, die er gemacht hat dann aufs Laubhüttenfest nach Jerusalem, nach Israel. Und es war das erste Mal, dass wir in Israel waren und wir hatten keine Ahnung. Und wir landeten in einem Seminar von Steve Lytle.
Halleluja!
Ja, genau. Und das ist ein amerikanischer Jude, aber das beschreibt ihn eigentlich nicht. Er ist ein Fass voll Dynamit. Das ist eigentlich das, was er ist. Ja. Ein Fass voll Dynamit. Ja. Und er berichtete auf diesem Seminar und er sagte, und das sind so die Wunder Gottes, das war eine Riesenkonferenz mit über 3000 Teilnehmern, ich glaube 40 Seminare parallel und sonst was. Wir sind in diesem kleinen Raum gelandet. Und da hat er zum ersten Mal berichtet dann, was der Herr ihm in Deutschland, und ich glaube, dass das prophetisch war, weil ich später im zweiten Teil noch was über Propheten sagen werde in Deutschland, was der Herr hier ihm in Deutschland hatte begegnen lassen und offenbart hatte, als er dann vor 10 Jahren, das war dann 72, hier in Deutschland in Braunschweig war. Er hat das berichtet und er hat dann berichtet, 1982, dass der Herr eben 1972 in diesem Zimmer in Braunschweig, als er fastete und betete, eine offene Vision gegeben hatte und ihm gezeigt hatte, dass er vorhatte, die Juden aus der UdSSR als Volk zurückzubringen. Davon hat er auf dem Seminar berichtet. Wir waren völlig platt. Aber 2 Jahre später dann saßen wir beide als Schüler in der Bibelschule von Christ for the Nations hier in Wolfenbüttel. Und der Steve Lytle kam wieder dorthin als Gastlehrer. Und dann haben wir gehört und gestaunt, was er berichtete, wenn, manchmal nachher und manchmal bevor sie gingen, er mit internationalen Gebetsteams unterwegs war. Ich nenne ein paar Namen. Und wenn ihr die Schreibweise wollt, dann gebe ich die euch auch später. Es lohnt sich, die zu googeln und dann ihre Literatur an Land zu ziehen. Shel Sjöberg, Johannes Fatius, um nur 2 zu nennen. Und der Herr führte sie dann mehrmals in die Sowjetunion. Und das war damals eiserner Vorhang, wenn du dich nicht benimmst, kannst du verschwinden und Kopf ab. Und sie haben erzählt, was sie mit Gott alles erlebt haben. Jeden Krimi könnt ihr dafür weglegen. Das Buch gibt es auch noch, ja, Exodus 2. Und wie Gott sie geführt hatte, dass sie im Gebet vor Ort den Weg für den Auszug der Juden dort bahnen sollten. Und in der Bibelschule bekamen wir das mit. Unsere Bibelschule hatte eine Sicht für Israel. Wir durften parallel beten, auch wenn sie nach Israel reingegangen sind, und haben nachher gestaunt, was Gott getan hat. Und durch diese Zeit in der Bibelschule, ich bin ein langsamer Lerner, deswegen mussten wir 7 Jahre da bleiben. Ich wollte eigentlich nur 9 Monate. Bekamen wir dort biblische Lehre über Gottes Geschichte, Absichten mit Israels. Und Anfang 1990 dann durften wir die ersten Auswanderer aus der Sowjetunion, die dann in einem Heim da oben untergebracht waren, in der Nähe von Hannover besuchen. Das war auch ein entscheidendes Ereignis für uns, als wir das mitgemacht haben. Wir sind dann mit einem Team von der Bibelschule dahin gegangen zu den Juden, die aus der Sowjetunion rauskamen. Wie gesagt, wir hatten uns 9 Monate zur Bibelschule angemeldet. Aber Gott hatte sich das anders gedacht. 7 Jahre. Und in dieser Zeit wurden wir wirklich trainiert im Gebet, Fürbitte und Lobpreis. Das waren wirklich Schwerpunkte an dieser Schule dort. Und das war ein großer Segen für uns, weil wir merken, das war Gottes Richtung. Und deswegen möchte ich euch das nochmal sagen. Gott hat viel Geduld. Bitte habt Erbarmen mit euch, wenn ihr hier sitzt und denkt, wo steht mir der Kopf, ich krieg nichts mit. Das macht nichts. Gott sortiert das. Ja, habt Geduld. Wenn er es mit mir schafft, schafft er es mit dir auch. Und dann wurde mehr und mehr auch der geistliche Weg Deutschland für uns in dieser Zeit sichtbar. Das heißt, wir sind 42 und 46 geboren und wir kamen dann mit den Fürbittern für Deutschland in Kontakt. Die gehen ein Stück zurück. 1985 zum ersten Mal eine Bußveranstaltung in Nürnberg mit Initiierten. Das hieß Nürnberg 85. War da noch jemand außer mir? Aha, ja. Guck, das sind all die Leute, die ihr dann in der Pause fragen müsst. Ja. Und das war eine, auf dem Reichsparteitagsgelände, wo Hitler seine Aufmärsche gemacht hat, war dann eine christliche Buß- und Gebetsveranstaltung. Das war sehr bewegend. Rose Price war da. Ari Ben Israel hat das mit initiiert. Ja. Und dann Sprung war Januar 1991 ein weiterer wirklich entscheidender Einschnitt für uns beide, weil Dorothea da zum ersten Mal während des Golfkriegs, und der war ja vorher nicht so angesagt, in Jerusalem war auf der für uns ersten Fürbittekonferenz von IFI. Und da haben wir zum ersten Mal mit den Intercessors for Israel, mit ihrer Art zu beten, mit ihrem Geist Kontakt bekommen, der seitdem nicht abgerissen ist. 1992 war unsere Bibelschulzeit zu Ende und ich habe meine Arbeit wieder aufgenommen. Ich bin Lehrer im Hessischen Schuldienst. Aber jetzt hatte Gott eine feste Grundlage in diesen Jahren in unser Herz gelegt und wir wussten, mit Jesus leben bedeutet, im und für das Reich Gottes zu leben, egal wo du bist. Ja? Ich bin so froh, weil als ich mich bekehrt habe, dachte ich das, wenn man sich bekehrt, muss man Pastor werden. No way. Ja. Bitte nein. Keinesfalls. Ja. Bitte bleibe in dem Stand, in dem du bist und lebe das Reich Gottes da. Es sei denn, Gott sagt es anders. Das war ein bisschen was zu uns. Israel steht jetzt wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. Israel steht jetzt wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. Wie komme ich dazu, das zu sagen oder warum sagte ich das? Und wenn das stimmt, was heißt das für die Gemeinde Jesu und die Nationen und auch für uns in Deutschland? Ja, lasst uns noch mal überlegen, nach fast 2000 Jahren Geschichte, wo Gott mit den Heidennationen gehandelt hat, wendet sich seine Aufmerksamkeit jetzt wieder, hat das seinem Volk zu. Ein Prophet hat das gesagt. Der heißt Jesus. Lukas 21, Vers 20, 21 und 24a. Jesus ist der größte Prophet auch. Lukas 21, 20, 21, 24a. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Dann fliehe, wer in Judäa ist, auf die Berge. Und wer in der Stadt ist, der entweiche daraus. Und wer auf dem Land ist, gehe nicht hinein. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Ich höre mal hier auf. Das ist eine prophetische Aussage, die Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz gemacht hat. Also er hat die Aussage nicht am Kreuz gemacht, sondern nur kurz vor seinem Tod am Kreuz. Ja. Und die Erfüllung dieser Prophetie, der erste Teil, geschah im Jahr 70 nach Christus. Und auch das, wenn man das geschichtlich verfolgt, ist eine tragische und unglaublich spannende und wunderbare Geschichte, weil Jerusalem wurde völlig zerstört, aber die messianische Gemeinde Jerusalem, die das prophetische Wort, das wahre prophetische Wort gehört und befolgt hatte, wurde völlig gerettet. Die messianische Gemeinde ist damals aus Jerusalem geflohen, entkommen und hat das Massaker überlebt. Und das sagt uns für heute, wir müssen erkennen, wo und was ist das wahre prophetische Wort und entsprechend handeln. Es rettet unser Leben. Ich habe da mitten im Satz aufgehört. Was sagt Jesus direkt nach dieser Gerichtsankündigung? Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Können wir sehen, was Gott getan hat und tut? Ich nenne diese zwei Jahreszahlen 1948 und 1967, die Geburt des Staates Israel und die Wiederherstellung Jerusalems als Hauptstadt. Das sind Ereignisse, die auf dem Weg zu der völligen Erfüllung dessen, was Jesus gesagt hat, sehr wichtig sind. Zacharja 8, Vers 1 bis 3. Und das Wort des Herrn der Herrscher erging also. So spricht der Herr der Herrscher: Ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Grimm eifere ich für sie. So spricht der Herr: Ich bin wieder nach Zion zurückgekehrt und ich will Wohnung nehmen in Jerusalem und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Herrscher, der heilige Berg. Der Herr ist schon nach Jerusalem zurückgekehrt, habt ihr das gemerkt? Wenn wir bedenken, es gibt wieder messianische Gemeinden in Jerusalem und ganz Israel. Ja, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, Jesus identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde, dass er sagt, wenn du die Gemeinde verfolgst, verfolgst du mich. Ich bin der Leib. Jesus ist in diesem Sinne schon in Jerusalem da. In diesem Sinne. Ja. Aber er ist auch noch nicht wieder zurückgekehrt. Das ist immer dieses Wunder. Ja und nein oder ja und ja. Und prophetische Erfüllung ist sehr oft ein Prozess. Und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Wir befinden uns in diesem Prozess. Und er ist physisch noch nicht wieder zurückgekehrt. Und wir alle, die wir ihn lieben, wir warten auf seine physische Rückkehr, die bevorsteht und in dieser Zeit leben wir. Was bedeutet das für die Nationen? Und denke, jetzt wird's wirklich wichtig, weil das auch ein Bereich ist, den wir nicht so oft in den Gemeinden hören. Was wir wissen, denke ich, hoffe ich und verstehen, Gottes Liebe und Interesse richtet sich auf einzelne Personen. Deswegen stehe ich heute hier. In seiner Liebe hat er mich gezogen. Auf dich, auf mich. Wir wissen, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber was vielen Christen nicht so bewusst ist, das ist die Tatsache, dass Gott ein wirkliches Interesse an Nationen hat. Gott hat Menschen geschaffen, die ihm ähnlich sind, und er hat gesagt, bevölkert die ganze Erde. Und da steckt das Wort im Deutschen schon drin. Er hat auch Völker geschaffen. Er hat Völker geschaffen. Und in den Kapiteln 1. Mose 9 bis 11 kann man das nachlesen. Mach euch Mut, lest diese Kapitel mal. Und dort wird in der Bibel die Entwicklung nach der Sintflut beschrieben, im Zusammenhang mit dem Turmbau zu Babel. Und ich lese jetzt mal ein paar Verse aus 1. Mose. 1. Mose 9, Vers 1, Einheitsübersetzung. Dann segnete Gott Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde. Nach der Sintflut ein klarer Auftrag, ein klares Wort, bevölkert die ganze Erde. 1. Mose 11, 4, 1, 4, 6 und 8. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleiche Worte. Dann sagten sie, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Habt ihr was gehört? Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk und sie sprechen alle nur eine Sprache. Wohlan, lasst uns hinabfahren und ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dannen über die ganze Erde, dass sie aufhörten, die Stadt zu bauen. Diese Geschichte kennen wir meistens. Und in diesem Zusammenhang erfahren wir, und ihr dürft es nachlesen, von der Rebellion gegen Gottes Willen mehr und wie Gott das souverän macht, dass sein Wille geschieht. Ich lese jetzt 3 Verse aus 1. Mose 10. 1. Mose 10, Vers 5, 1. Mose 10, Vers 20 und 1. Mose 10, Vers 31. Ja? 1. Mose 10, 5, 20, 31. Hört einfach mal zu. Von ihnen, den Söhnen Japhets, zweigten sich die Inselvölker in ihren verschiedenen Ländern ab, jedes nach seiner Sprache und nach seinen Sippenverbänden in ihren Völkerschaften. Vers 20. Das waren die Söhne Hams, nach ihren Sippenverbänden, nach ihren Sprachen, nach ihren Ländern und Völkerschaften. 31. Das waren die Söhne Sems, nach ihren Sippenverbänden, nach ihren Sprachen, nach ihren Ländern, nach ihren Völkern. Was sehen wir hier? Durch Gottes Eingreifen entsteht eine Vielzahl und eine Vielfalt von Völkern und Sprachen. Und in einem prophetischen Wort, das auch von uns aus heute gesehen noch auf die Zukunft hinweist, lesen wir jetzt für die Zeit, wenn Jesus wiedergekommen sein wird und von Jerusalem aus über die Erde herrschen wird, wie wird es dann aussehen? Sacharja 14, die Verse 16 und 17. Das ist Zukunft von heute aus. Sacharja 14, 16 und 17. Die Überlebenden aus den Völkern, die gegen Jerusalem herangezogen sind, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem pilgern, um das Laubhüttenfest zu feiern, um den Herrn, den Herrscher der Welt, als ihren König zu verehren. Und wenn ein Volk sich weigert zu kommen und dem Herrn, den König der Welt, Ehre zu erweisen, dann wird auf dieses Land kein Regen fallen. Das ist, wenn Jesus wiederkommt, wenn er da ist, wenn er herrscht. Das zeigt einmal, auch dann, es gibt noch Völker. Das zeigt auch dann, wir können immer noch entscheiden, ob wir den Willen Gottes tun wollen oder nicht. Und was es auch wieder zeigt, ist, Gott lädt die Völker ein. Ja, das ist das, was Ofer betont hat. Ja. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade, was Eliahu betont hat. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade streckt sich aus nach den Einzelnen, nach der Welt, nach den Völkern und hört nicht auf. Er lädt die Völker ein. Kommt zu mir, feiert mit mir ein Fest. Und er hat diese Einladung zu dem Fest schon vor mehr als 2000 Jahren ausgesprochen. Aber wir wissen noch nicht, welche Völker daran teilnehmen werden. Die Einladung ist geschrieben. Welche Völker werden sie annehmen? Ich denke, wir kennen alle ein Volk, das dabei sein wird. Amen. Israel. Dieses Volk wird dabei sein. Und das ist, gemäß dem Wort Gottes, das Haupt aller Völker. Israel ist das Haupt aller Völker. Und dann hat Gott entschieden, und deswegen war das gut. Ja, ich glaube, Gott leitet uns auch auf diesem Seminar, was wir gestern Abend gehört haben. Gottes Wille ist souverän. Und wenn wir sagen, Gott, du bist unfair, haben wir ein Problem. Gott hat souverän entschieden und gesagt, ich lasse die Einladung rausgehen und ich setze auch meine Bedingungen, wer und wie ihr die Einladung annehmen dürft. Gott wählt sich die Feste aus, darf er das? Also wenn ich Geburtstag habe, ich überlege mir, wen ich einlade. Und da kann keiner sagen, du bist ungerecht, weil du nicht ganz Gießen einlädst. Ja, wer wird meine Frau protestieren? Es wäre ein bisschen eng in unserem Wohnzimmer. Gott nennt die Bedingungen. Ich nenne 3 von den vielen Stellen, die es gibt. Jeremia 31, Vers 7. Denn also spricht der Herr, frohlockt mit Freuden über Jakob und jauchzet über das Haupt der Völker. Kann eine Nation Israel als Haupt anerkennen und sich über Israel freuen? Offenbarung 21, Vers 23 bis 26. Und die Stadt, das neue Jerusalem, bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore sollen nicht geschlossen werden am Tag, denn dort wird keine Nacht sein und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie hineinbringen. Völker dienen Israel mit dem, was sie haben. Jesaja 60, Vers 12. Und das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen, und diese Nation soll gänzlich vertilgt werden. Those nations shall be utterly wasted. Those nations shall be utterly wasted. Das ist Gottes souveräne Entscheidung. Ich mache gar nichts, außer aus der Bibel vorlesen. Bitte vollzieht das mit. Und nochmal, Gott hat ein klares und positives Ziel für jede Nation. Gott will seinen Shalom auf die ganze Erde bringen. Er bietet jeder Nation seinen Shalom an, aber er hat gesagt, wie es geht. Über den König Jesus, der Einzige, der gerecht ist. Und wenn ihr denkt in der UNO, ihr packt es ohne mich und wollt es ohne mich machen, probiert's nur. Gottes Warnung gilt, jede Nation, die sich dagegen stellt, wird vertilgt werden. Was bedeutet das für uns als Gemeinde in Deutschland? 1. Timotheus 2, die Verse 1 und 2. Ich lese Gute Nachricht und King James zusammengepackt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Fürbitten, Bitten, bringt Bitten, Fürbitte, Dank für alle vor Gott, betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, im Englischen, for kings, for all that are in authority, das heißt alle, die Autoritätsberechtigung besitzen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können und in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der eine Mauer bauen und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit es nicht zugrunde gehe oder damit ich es nicht vermissen muss. Und der Satz hier geht zu Ende ist, aber ich fand keinen. Das steht in Hesekiel. Das heißt, die Gemeinde, der Leib Jesu, ist der Faktor in einer Nation, der über das Schicksal der Nation entscheidet. Die Gemeinde, der Leib Jesu, ihr Gehorsam gegenüber diesem Wort, 1. Timotheus 2, Hesekiel 22, 30 und es gibt mehr, entscheidet über das Schicksal der Nation. Das heißt, das, was in der sichtbaren Welt geschieht, ob Netanjahu oben ist, ob Merkel oben ist, ob das liegt in der Hand der Gemeinde, letztendlich. Was in der sichtbaren Welt geschieht, ist Ergebnis von dem, was in der unsichtbaren Welt entschieden wurde. Und Entscheidungen in der unsichtbaren Welt werden täglich und konkret gemäß dem gefällt, wie der Leib Jesu betet oder nicht betet. Denn Jesus hat gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie es im Himmel entschieden worden ist, so auch auf der Erde. Wenn wir den Willen Gottes auf die Erde herab bitten, wird er geschehen. Wenn nicht, könnte die Gnade Gottes immer noch was tun, aber er muss nicht. Deshalb ist uns auch dieses Seminar so wichtig. Wir müssen den Willen Gottes kennen und dann dafür beten, dass er geschieht. Und das ist die Bedeutung der Bitte, als die Jünger Jesus gebeten haben, Herr, lehre uns beten. Und Jesus antwortet, deshalb sollt ihr beten, dein Reich komme. Und damit ist das beschrieben, was wir als Aufgabe und Vision auch von IFI Deutschland sehen. Im Himmel ist entschieden, Jeshua sitzt auf dem Thron und herrscht über die Völker. Und das soll auf der Erde sichtbar werden und wir wollen dafür beten, dass das auch in unserem Land geschieht. Und damit komme ich jetzt zu dem Wort, was der Herr uns als Seminarthema aufs Herz gelegt hatte, erhebt das Banner. Psalm 60, Vers 6. Du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, dass sie sich erheben angesichts deiner Treue. Du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, dass sie sich erheben angesichts deiner Treue. Und möchte ein bisschen mit euch eine Entdeckungsreise machen, nicht in Fantasie, sondern in der Bibel. Was sagt denn dieser Satz uns? Was ist ein Banner? Ein Banner ist das Wort für eine Fahne oder für ein ganzes Heer oder für eine Abteilung aus einem Heer. Und dadurch wird angezeigt, hier ist der Kampf. Ja, hier ist es. Und jahrhundertelang waren Feldzeichen oder Banner das Mittel, mit dem Könige oder Heerführer Schlachten lenkten und anzeigten. Hier, wo dieses Banner steht, solange dieses Banner steht, ist mein Herrschaftsbereich. Und da, wo ich das Banner hinbewege, da gehen wir als Armee hin und da passiert was. Und wenn das Banner oben bleibt, gewinnen sie. Banner. Interessantes Detail. Im frühen Mittelalter gab es ein deutsches Hauptfeldzeichen. Ja, wir hatten das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Sie hatten einen Reichsbanner, hier habe ich es auch stehen, das Reichsbanner des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und das Banner war der Erzengel Michael. Sehr interessant. Sie haben noch etwas von geistlicher Realität verstanden. Und das Wort Banner mit dieser Bedeutung, hier ist der Kampf, taucht zum ersten Mal in der Bibel in einen Zusammenhang auf, den ich jetzt schildern möchte, nämlich im zweiten Buch Mose. Zweite Buch Mose, der Anlauf zu diesem Punkt. Gott hat sein Volk durch mächtige Taten aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Die Armee des Pharao ist im Meer ertrunken. Israel ist auf dem Weg durch die Wüste in Richtung des Landes, das Gott ihnen als Erbe zugesagt hat. Wir haben das gehört. Dann steht ganz klar da, 2. Mose 17, Vers 1. Hört das sehr deutlich. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl. Hier an dieser Stelle heißt es ganz klar, hier ist Israel unterwegs, befreit durch mächtige Taten Gottes und sie tun genau, was Gott sagt. Wie ihnen der Herr befahl. Sie tun genau, was Gott sagt. Israel ist im Willen Gottes unterwegs. Sie bewegen sich, wie Gott es ihnen befiehlt. Wir haben das gestern nochmal gehört, die Säule ist da. Sie gehen vorwärts. Gott versorgt sie mit Manna, mit Wasser. Und was passiert? 2. Mose 17, Vers 8. Da kam Amalek und griff Israel an in Raphidim. Israel ist befreit. Es hat, was es braucht. Es ist unterwegs. Es will endlich in dem Land wohnen, das Gott ihnen verheißen hat. Und Israel muss kämpfen. Sagt ihr das was? Und ich denke, die meisten von uns wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Josua bekommt den Auftrag und er führt den Kampf physisch mit den Soldaten im Tal. Und Mose, Aaron und Hur beten zur selben Zeit oben am Hügel, verfolgen den Kampf und beten. Und das Interessante ist, und ich kann nicht genug betonen, wie wichtig für mich das ist und für uns das als Fürbitter ist. Was passiert in dem Moment, wo sie oben aufhören zu beten? unten verlieren sie die Schlacht. Wie deutlich muss Gott reden, um uns klarzumachen, wenn wir nicht beten, geht das physische Leben in die Richtung, die der Feind will. Hier lernen wir, wie der Kampf letztendlich durch die Beter entschieden wird. Und die Schlacht dauert ziemlich lange. Am Ende siegt Israel und hier führt Gott durch den Heiligen Geist zum ersten Mal in der Bibel das Begriff einer Banner ein. Und das ist wichtig, wie das hier heißt. 2. Mose 17, Vers 15. Ja, 2. Mose 17, 15. Und Mose baute dem Herrn einen Altar und hieß ihn: Der Herr ist mein Banner, Yahweh Nissi. Und die grundlegende Lektion dort ist, wenn wir gemeinsam beten, und deswegen, oh, ich habe es jetzt vergessen, hat irgendjemand meine Rede noch nicht über das Buch von Lance, Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, gehört? Doch, ja. In dem Buch von Lance, ja, da wird das nochmal betont, es geht um kooperatives Gebet, gemeinsames Gebet, Gebet in Einheit. Dann kann der Wille Gottes geschehen. Das heißt, Gott zeigt hier in diesem Kampf, war gemeinschaftliches Gebet ausschlaggebend. Mose, Aaron und Hur haben durch ihr ausdauerndes Gebet die Schlacht entschieden. Und hier in diesem Falle ist der Herr selbst das Banner. Sein Name wird erhoben, sein Name bringt den Sieg. Und wenn man das Wort Banner dann in der Bibel verfolgt, es gibt eine richtige Entfaltung davon. Und ich möchte jetzt den Aspekt des Banners noch nennen, der uns während dieses Seminars beschäftigt und in der Arbeit von IFI Deutschland uns eine grundlegende Orientierung gibt. Weil ich glaube, das gilt für unsere Zeit. Jesaja 11, die Verse 11 und 12. Jesaja 11, 11 und 12. Zu jener Zeit wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Rest seines Volkes loszukaufen, der übrig geblieben ist, in Assyrien, Ägypten, Patros, Äthiopien, Elam, Sinia, Hamat und auf den fernen Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Banner aufstecken. Da haben wir es. Er wird den Nationen ein Banner aufstecken und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas von den vier Enden der Erde zusammenbringen. Gott zeigt uns hier eine weitere Bedeutung des Banners. In der ersten Bedeutung ist er selbst das Banner und das müssen wir immer festhalten. Hier sagt Gott, ich richte ein Banner auf und das ist Israel. Das ist ein sichtbares Zeichen für alle Nationen. Ich sammle mein Volk, ich Gott selbst sammle mein Volk von den Enden der Erde und da kämpfe ich. Das ist mein Banner. Erinnert ihr euch? Banner heißt, hier ist der Kampf. Da kämpfe ich. Und ich, Gott, habe entschieden. Ich rufe mein Volk wieder zusammen. Ich sammle die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs von den vier Enden der Erde. Und hier entscheide ich, hier findet jetzt der Kampf statt. Hier setze ich meine Armee ein. Wer ist die Armee? Ja? Und Gott tut das ganz offensichtlich in unserer Zeit. Und durch Jeremia lässt er uns sagen, dass das wirklich sein Herzensanliegen ist. Wir haben den Vers schon mal gehört während des Seminars, aber ich wiederhole ihn. Jeremia 32, Vers 40 und 41. Und ich lese ihn auch nochmal in zwei Übersetzungen, weil es stärkt meinen Glauben. Einheitsübersetzung, Schlachter und Gute Nachricht, 3. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwenden will, sondern ich will ihnen Gutes erweisen und ich will meine Furcht in ihr Herz legen, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen und ich will mich über sie freuen, wenn ich ihnen Gutes erweise. Halleluja. Ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dies ist, wir haben das schon gehört, ich möchte das unterstreichen, unseres Wissens nach die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott Allah selber sagt, ich tue etwas von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Mein Volk sammeln, das Banner aufrichten und sagen, hier, um das geht's. Gute Nachricht Übersetzung. Mehr noch. Für alle kommenden Zeiten schließe ich einen Bund mit ihnen. Für alle kommenden Zeiten schließe ich einen Bund mit ihnen. Haltet das fest für die zweite Stunde. Es ist erschreckend, was Theologie damit macht. Für alle kommenden Zeiten schließe ich einen Bund mit ihnen und verpflichte mich, ich werde nicht mehr aufhören, ihnen Gutes zu tun. Ich werde die Ehrfurcht vor mir in ihr Herz legen, so dass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Dann wird es mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Ich werde sie endgültig in dieses Land einpflanzen. Mit ganzem Herzen und mit aller Kraft werde ich das tun. Halleluja! Und das heißt, Gott richtet sein Augenmerk für alle Nationen sichtbar auf Israel und er erhebt Israel als sein Banner für die Nationen. Jeder, der sehen kann, wie viele Finger sind das? Ja, jeder, der sehen kann, das ist zwei Finger, kann dieses Banner erkennen. Und es gehört Bosheit, Täuschung und Verwirrung und darüber werden wir nachher sprechen dazu, zu sagen, das sind fünf Finger, ich sehe keine Finger, was meinst du? Gott sagt, ich richte mein Banner auf. Und da kam man nicht dran vorbei. Und wir aus den Nationen dürfen als Bannerträger an dieser Aufgabe beteiligt sein. Gott sagt zu seinem Leib, Jesu in den Nationen. Und er sagt das schon in Jesaja. Jesaja 62, Vers 10 bis 12. Aber jetzt in diesem Zusammenhang. Hört. Jesaja 62, 10, 12. Geht hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch empor über die Völker. Da steht's, Halleluja. Da ist es. Verstehen wir jetzt, was das bedeutet? Geht weiter. Siehe, der Herr lässt verkündigen, bis ans Ende der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, dein Lohn ist bei ihm, seine Vergeltung vor ihm, und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, und dich wird man nennen, die aufgesuchte und nicht verlassene Stadt. Wie können wir es wagen, Jerusalem zu teilen? Hebt das Banner hoch empor, sprecht zu ihnen, dein Heil kommt. Das sagt das Wort. Das Banner ist Israel. Gott richtet es auf und er sagt zu uns, zu den Völkern, beteiligt euch daran, macht das, tut das. Ja. Ich möchte auch noch eine Stelle erwähnen, die einen Aspekt bringt, für den werden wir später auch beten, aber dann haben wir das jetzt schon mal gehört. Das eine ist, das Banner zu erheben. Und Gott ist dann sehr spezifisch in Aufgabenverteilung. Ja, ich denke, wir haben das im Laufe dieses Seminars auch schon gesehen. Gott ist nicht irgendwo geistlich, der in der Gegend rumfloatet, sondern er ist sehr konkret. Es geht um Weinpflanzen, Wein anbauen. Und es geht auch für uns um was anderes. Jesaja 49, Vers 22. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will mit meiner Hand den Heiden winken und den Völkern meinen Banner aufrichten. Hallo? Da sind wir wieder. Und was ist es jetzt? Dieselben werden dir deine Söhne in den Armen herbeibringen und deine Töchter auf den Achseln herzutragen. Gott sagt übrigens, eine Abteilung meines Heeres, da richte ich meinen Banner auf, ist damit beschäftigt, Juden von der ganzen Welt zurückzubringen. Das sollt ihr tun. Ein Teil, Banner aufrichten, Gott richtet es auf und sagt, geht dahin, macht das. Könnt ihr noch 10 Minuten? Gut. Und hier sehen wir wieder, Gott richtet das Banner auf. Er ruft die Nationen in diese geistliche Auseinandersetzung. Er fordert sie auf, sich mit seinen Absichten zu identifizieren und in dem Fall völlig unkirchlich die Ärmel hochzukrempeln und zum Beispiel nach Russland zu gehen und dort Leute aufzusuchen. Ja, wir haben jemand wo ist unsere eben Ezerfrau? Wo ist sie? Nee, da ist doch irgend. Da! Kannst du mal bitte kurz aufstehen? Ja, sie arbeitet mit und für Eben Ezer, und wenn ihr mehr davon wissen wollt, könnt ihr sie mal in der Pause ansprechen. Ja, danke. Das heißt, es ist ganz konkret etwas, wozu Gott uns aufruft im Zusammenhang mit dem Wasser, mit dem Banner. Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Wenn Gott uns auffordert, das Banner zu erheben, dann sagt er erstens, und bitte vergesst das nie, Jeshua ist das Banner. Er ist unser Banner. Das ist der erste Punkt. Und wenn wir nicht eins von unseren beiden Augen mindestens darauf richten, dann gehen wir in die Irre. Er ist das Banner. Und deswegen sind wir keine Israel-Freaks. Wir lieben Jesus. Aber wenn er sagt, und jetzt kommt die zweite Bedeutung, ja, ich selbst erhebe das Banner unter den Nationen, und das Banner ist Israel, und ihr sollt darauf hinweisen, dann ist das eine entscheidende Aufgabe für uns, ja. Unser Gott, mein Gott, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ist das deiner auch?
Ja.
Ja. Und er erfüllt jetzt, was er für die Nationen vorausbestimmt hat. 5. Mose 28, Vers 32, 8 und 9. Ofer, I've got a few scriptures left. 5. Mose 32, 8 und 9. Sehr interessant. Als der Allerhöchste den Völkern ihr Erbe austeilte. Ich bin einfach neugierig. Wer hat schon mal zwei Predigten über die Völker in seinem Gottesdienst gehört, dass Gott Völker liebt, herausfordert? Können wir mal richtig die Hand heben? Drei Leute. Vier. Versteht ihr das? Die Bibel ist voll davon. Wie lesen wir die Bibel? 5. Mose 32, 8 bis 9. Als der Allerhöchste den Völkern ihr Erbe austeilte und die Kinder der Menschen voneinander schied, Gott hat das gemacht. Er wird noch spezifischer. Da setzte er die Grenzen der Völker fest. Gott hat Völker erwählt, Gott hat entschieden, er hat die Grenzen der Völker festgesetzt. Er setzte die Grenzen der Völker fest. Eine protestiert, ja? Ich höre wieder mal mitten im Satz auf. Der Satz geht nämlich weiter. Er setzte die Grenzen der Völker fest, wie? Nach der Zahl der Kinder Israel. Verstehen wir das? Wenn wir die Bedeutung von Israel nicht erfassen, und die Welt erfasst es nicht, ist die ganze Welt in Aufruhr, weil es nicht aufgeht. Wenn Israel nicht da ist, wo Gott es haben will, ist das Ganze ein Chaos. Und genau da leben wir. Er setzte die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israel, denn des Herrn Teil, es wird immer schlimmer für uns, denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbteil. In diesem Zusammenhang geht es eindeutig darum, dass Gott nicht nur dieses physische Volk mit dem physischen geistlichen Segen, mit der Erlösung, mit Vergebung für Sünde gemeint hat, sondern sein Volk ist Jakob in diesen Grenzen, die er bestimmt hat. Das ist Gottes Erbteil. Und deswegen ist dieser Vers von Joel, über den wir immer sprechen, ist, wenn man ihn versteht, so explosiv, dass Gott sagt, wenn ihr mein Land zerteilt, ihr rüttelt an den Grundfesten, das steht schon im Tenach. Das ist Mose, der das schon aufgeschrieben hat. Und nur, es fällt mir ein, vielleicht finden wir das schnell, nur um euch zu helfen, genau das sagt das Neue Testament in der Apostelgeschichte. Und er hat, Apostelgeschichte 17, Abvers 26, und er hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, dass es auf dem ganzen Erdboden wohne, und er hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnen bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten. Da steht das nochmal. Gott hat das ganze Menschengeschlecht gemacht, aber er hat Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt, und die Zeit, die sie haben, auch als Volk, ist die Zeit, dass sie ihn suchen und ihn anerkennen. Und wenn wir in die verkehrte Richtung gehen und die verkehrte Richtung heißt, wir wenden uns gegen Israel, dann sagt Gott letztendlich, dann hat ein Volk das verpasst. 5. Mose 26, 18 und 19. Und der Herr hat auch dir heute zusagen lassen, dass du sein Eigentumsvolk sein sollst, wie er dir verheißen hat, und dass du alle seine Gebote haltest, und dass er dich setze zu höchst über alle Völker, die er gemacht hat. Zu Lob, Ruhm und Preis, und dass du ein dem Herrn, deinem Gott, heiliges Volk seist, wie er geredet hast. Das heißt, zur Zeit Mose und durch Mose hat Gott schon gesagt, ich setze euch über alle Völker. Und deswegen ist Römer 11, wenn wir mit am Sonntag, wenn wir morgen da landen, so entscheidend. Römer 11, die Verse 1 und 29. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Niemals. Das Wort, was da steht, könnt ihr in eure Bibel reinschreiben, im Griechischen heißt niemals. Es ist eine ganz starke Verneinung. Hat Gott sein Volk verstoßen? Niemals. Unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Das heißt, Gott hat die Völker ins Leben gerufen, hat ihre Position zueinander geordnet, und gerade wir in Deutschland sollten das verstanden haben, was das bedeutet, wenn ein Volk versucht, diese Ordnung zu ändern. Ja, wir hatten den Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Und unter Hitler war es verboten, in den Schulen diesen Vers zu lesen. Das Heil kommt von den Juden. Anordnung für den Religionsunterricht, der Satz ist gestrichen. Versteht ihr das? Das war geistliche Bedeutung. Johannes 4, Vers 22b. Das Heil kommt von den Juden. Und Gott stellt jetzt, in dieser Zeit leben wir, wir nähern uns langsam dem Ende des ersten Teils, Gott stellt jetzt mit 48 und 67 diese Ordnung unter den Völkern wieder her. Dieser Vers, der uns immer wieder beschäftigt, Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, ja, ich sage jetzt nur den Kerngedanken, es geht um die Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. In dieser Zeit leben wir, da sind wir. Und der Vers, den ich vorhin am Anfang gelesen habe und der mich bewegt damit, möchte den nochmal unterstreichen, ist Zacharja 8, Vers 23. Zacharja 8, 23, so spricht der Herr der Herrscher: In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Nationen einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Dabei, Amen, Gott ist dabei, das wieder zu tun. Und zwar nicht weil, und Ofer hat das auch gesagt, und Eliyahu betont das, nicht weil sie Supermänner sind, sondern einfach, weil es die souveräne Gnadenwahl Gottes ist. Gott hat entschieden, ich bestimme die Zeiten, jetzt ist das dran, jetzt ist auf meinen Kalender. Wenn ihr auf meinen Kalender guckt und schlau seid, geht ihr mit mir. Das ist ganz einfach, undramatisch. Ja? Wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen. Jesaja 62, 6 und 7. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Ihr sollt den Herrn erinnern. Ist ein gutes Wort, ne? Wenn ich jemand erinnere, heißt das, ich wiederhole einfach was, was schon klar ist. Das ist Erinnerung. Ich muss mir keine neuen Sachen im Gebet ausdenken. Dummes Zeug. Wir sollen den Herrn erinnern. Wir sollen ihn erinnern und ihm keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem herstellt und es zu einem Ruhm auf Erden setzt, unter der Herrschaft der Juden in einem Israel, was ruft, Jesus, komm wieder. Ganz einfach. Steht seit 2000 Jahren in dem Buch. Warum machen wir es nicht? Jetzt meine ich mit wir den Leib Jesu zum Großteil. Gott fordert uns auf zum Gebet. Die Warnung bleibt, Jesaja 60, 12, die Nation und das Königreich, die dir nicht dienen wollen, werden zugrunde gehen. Diese Nationen werden völlig vernichtet werden. Das ist eine klare Aussage in der Bibel. Aber davor, und das ist das, was wir betonen, ist die Einladung Gottes. Ich lade euch ein, feiert mit mir. bitte, kommt, feiert mit mir. Und wenn wir sagen, wir wollen nicht feiern, wir wollen uns lieber gegen Israel stellen, dann haben wir ein Problem, Gott nicht, wir. Ja. Und darum geht es hier, dass wir das verstehen, beten. Und ich lese jetzt aus dem Psalm 60. Und dann dürft ihr in die Pause, ich gebe dann noch Pausenanweisungen, aber zu dem Psalm, aus dem Psalm 60, das ist der letzte Vers, jetzt zwei Verse. Psalm 60, Vers 6 und 14. Psalm 60, Vers 6. Du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, dass sie sich erheben angesichts deiner Treue. Wir müssen dieses Banner nehmen, was Gott uns gegeben hat. Jesus, Israel. Und wir müssen uns erheben. Das macht Gott nicht für uns. Wir müssen aufstehen. Dass sie sich erheben angesichts deiner Treue. Aber das Gute ist, Vers 14, mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde untertreten. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde untertreten. Gott sei Dank, dass es nicht von meiner Kraft abhängt. Aber wenn wir es mit Gott tun, wird es geschehen. Amen.